Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Klaus-Philipp Mertens ist heute wieder mein Gasttrommler mit diesem Text. Der heilige Abend der alten Kämpfer. Von seinen zahlreichen persönlichen Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg, die mein Vater in einem kleinen Karton aufbewahrte, faszinierte mich eins besonders. Drei Männer in hellen Uniformen stehen bzw. sitzen hinter einem Scheinwerfer, der so groß wie ein Fass und schräg in den Himmel gerichtet ist, eingebettet von Sandsäcken und einem Tarnnetz mit Laub und Zweigen. Einer der Männer ist mein Vater. Die Fotografie datiert aus dem Jahr 1942, aufgenommen in der Cyrenaika, dem heutigen Libyen. Der Scheinwerfer ist Teil einer sogenannten Flakstellung. Darunter verstand man mehrere Kanonen zum Abschuss feindlicher Bomber und Kampfflugzeuge sowie Scheinwerfer, mit denen in der Dunkelheit der Himmel abgetastet wurde. Es war die Zeit, als in Nordafrika die Schlachten tobten zwischen Deutschland und Italien auf der einen und Großbritannien auf der anderen Seite. Mein Vater hat mir nur wenig erzählt, wenn ich ihn beim Betrachten seiner Bilder aus kindlich unbefangener Neugier heraus befragt hatte, denn Kriegserlebnisse zu schildern war nicht seine Sache. Doch die Männer, die neben ihm auf diesem Foto zu sehen waren, kannte ich. Sie lebten in unserer Vorstadt, stammten von hier, gehörten in die kleine Welt dieses Viertels und ich begegnete ihnen häufiger auf der Straße und einmal im Jahr zu Weihnachten, am Heiligen Abend, bei uns zu Hause. Es war seit 1951 zur Tradition geworden, dass sich die noch nach dem Krieg befreundeten Männer bei uns am Heiligen Abend trafen, zumeist ab 20 Uhr für 4-5 Stunden. Ich war beim ersten Treffen 4 Jahre und 5 Monate alt und kann mich sogar noch daran erinnern, wenn auch nur schemenhaft. Der familiäre Teil des Heiligen Abends wurde für dieses Kameradentreffen in den späten Nachmittag und in den frühen Abend gelegt. Das war mir wegen der Geschenke immer recht. Ich erhielt sie eher und konnte länger mit ihnen spielen. Nach der Bescherung verkroch sich mein Vater in seinen alten Ohrensessel, schaltete das Radio ein und hörte aufmerksam dem Wunschkonzert zu. Der Nordwestdeutsche Rundfunk sendete Grüße für Seeleute, die unterwegs auf den Weltmeeren, weit weg von zu Hause, das Weihnachtsfest verbringen mussten. Über Radio Norddeich wurde die Sendung auf die Ozeane ausgestrahlt. Die Angehörigen hatten sich überwiegend aktuelle Schlager der Zeit, aber auch Volkslieder und Operettenmelodien ausgesucht. Beliebt waren Rudi Schurikes Capri Fischer und Hans Albers La Paloma, aber auch Titel, die sich des Motivs Fremdenlegion bedienten, wie Freddys Heimweh. Denn es gab bis in die späten 50er Jahre eine nennenswerte Anzahl ehemaliger Wehrmachtssoldaten, die nach dem Krieg in der Heimat nicht mehr Fuß zu fassen vermochten und sich zur Legion gemeldet hatten. Sie kämpften in Indochina und in Algerien für die Sache Frankreichs. Immer wieder berichteten Illustrierte wie Quick oder Stern über die Schicksale dieser Söldner, von denen einige versucht hatten, vorzeitig, und dies bedeutete illegal, die Truppe zu verlassen, was selten gelang. Wer erwischt wurde, dem drohten drakonische Strafen. Besonders heftige Gefühle löste ein Lied aus der Operette »Der Zarewitsch« bei meinem Vater aus. Es steht ein Soldat am Wolgastrand, hält Wache für sein Vaterland. Beim Erklingen des Wortes Vaterland kommentierte mein Vater desillusioniert, das Vaterland hat es uns nicht gedankt. Manchmal rannen ihm beim Zuhören Tränen innerer Rührung über das Gesicht, gegen die er rasch mit einem Schluck Weinbrand der Marke Chantrey ankämpfte, während er, was man ihm ansehen konnte, gedanklich seinen Erinnerungen nachhing, blickte er andächtig auf den dezent mit silberfarbenen Kugeln, einer silberweißen Spitze, weißen Wachskerzen, Lametta und etwas hellem Engelshaar geschmückten Tannenbaum. In der letzten halben Stunde, vor dem Eintreffen der Gäste, wurde er etwas unruhig. Wenn dann im Radio kein Lied gespielt wurde, das er kannte oder das ihm gefiel, sang er selbst und in diesen Fällen bevorzugt die Verballhornung eines alten Weihnachtsliedes. O Tannenbaum, o Tannenbaum, unser Wilhelm hat den Sack gehauen. Das bezog sich auf die Abdankung Kaiser Wilhelms II. Am Ende des Ersten Weltkriegs. Doch dann, in kurzen Abständen hintereinander, trafen die sehnlichst Erwarteten ein, Alfred, Heinrich und Hans. Alle waren sie festlich gekleidet, dunkelblauer oder dunkelgrauer Anzug, weißes Hemd, Manschettenknöpfe, Krawatte. Hans trug zusätzlich ein Einstecktuch im Sakko. Meine Mutter wurde von jedem in den Arm genommen, man gab Grüße von den anderen Ehefrauen weiter, außer Hans, der unverheiratet war, und erfreute mich mit Scherzen, Kalauern und mit einem kleinen Geschenk. Mal war es ein Malbuch, mal eine Wasserpistole, später zumeist ein Quartettspiel. Zur Begrüßung gab es Weinbrand. Bevor die Gläser zum Munde geführt wurden, standen sich die Männer, einen Kreis bildend, militärisch stramm gegenüber, salutierten, hielten kurz inne und tranken, nein, sie gossen sich den Alkohol in die Kehle. Dann setzten sie sich und verhielten sich zunächst wie normale Menschen, was heißen soll, dass sie von den Schnittchen, dem Kartoffelsalat und den heißen Würstchen aßen und Bier zwischendurch auch einen klaren tranken. Meine Mutter hingegen war, wie immer, wenn uns Gäste besuchten, in die Rolle der emsigen Hausfrau geschlüpft und hielt sich mit Essen und Trinken zurück. So genoss sie während des langen Abends nur einige Häppchen und ein Glas Wein sowie 3-4 Gläschen Eierlikör. Ich durfte die geleerten Likörgläser später auslecken. Zum Essen war das besondere, für den Anlass sorgfältig zum Glänzen gebrachte Silberbesteck aufgetragen worden, das selten in Gebrauch war. Es war breiter und länger als unser normales Alltagsbesteck und wies im Griff viele Ornamente auf. Erst als ich fast erwachsen war, erfuhr ich, dass mein Vater und Hans es aus jenem Hotel in Brüssel gestohlen hatten, in dem sie 1940 als Besatzungssoldaten einquartiert gewesen waren. Als die Kerzen am Baum heruntergebrannt waren, begann der erste Höhepunkt des geselligen Beisammenseins. Jede Kerze wurde durch eine neue ersetzt, die jeweils einem, wie mein Vater und seine Gäste es bezeichneten, ehemaligen Kameraden gewidmet war. Soldaten, Kameraden, diese Kerze entzünden wir im Andenken an unseren Oberkommandierenden, Generalfeldmarschall Albert Kesselring. Kesselring war der Oberbefehlshaber Süd, dem auch die Truppen in Nordafrika unterstanden hatten. Die Flak-Einheit, in der mein Vater und seine Freunde dienten und in der sie eine Scheinwerferbatterie bildeten, die mein Vater kommandierte, zählte dazu. Für Kesselring wurden mehrere Kerzen angezündet, eine für ihn als Kommandeur, eine weitere für das Ritterkreuz, das ihm verliehen worden war, und noch eine dritte für das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz. Aber diese Hintergründe sind mir erst als älterem Schüler, der sich für die jüngste deutsche Geschichte interessierte, klar geworden. Der Jagdflieger Werner Mölders, eine Lichtgestalt der Luftwaffe, wurde, obwohl am Afrika-Feldzug unbeteiligt, mit 2 Kerzen bedacht. Im Gegensatz dazu erhielt Hermann Göring, Kampfflieger im Ersten Weltkrieg, nur eine, ging aber immerhin nicht leer aus, so wie die anderen NS-Größen. Dann folgten weitere Namen, angeblich verdienstvoller Militärs, die ich mir aber nicht merken konnte. Während der Zeremonie stand mein Vater und seine Freunde erneut militärisch stramm um den Weihnachtsbaum herum, als mein Vater, als ehemals Ranghöchster, dann »Rührt euch!« befahl, lockerten die Männer ihre Stellung, bewegten sich im Wohnzimmer, warfen einen Blick nach draußen, nahmen Neuanschaffungen in Augenschein und setzten sich bald wieder an den Esstisch. Nachdem die alten Soldaten ihre Rituale begonnen hatten, verzog sich meine Mutter auf ihren Stammplatz, auf das Zweiersofa, das in der Ecknische neben dem Wohnzimmerfenster stand. Von dort aus hatte sie eine totale Rundumsicht nach innen und am Tage auch nach draußen. Vermeintlich auf die Zeitschriften der aktuellen Mappe des Lesezirkels daheim konzentriert, bekam sie vermutlich jedes Wort der alten Kämpfer mit. Ich hingegen verfolgte diese besondere weihnachtliche Gedenkveranstaltung mit vorbehaltloser Neugier aus unmittelbarer Distanz. Direkt neben dem niedrigen Tisch, auf dem der Weihnachtsbaum stand und die Teller mit Süßigkeiten dekorativ platziert waren, hatte ich mich auf dem Fußboden niedergelassen, beschäftigte mich mit meinen Geschenken und beobachtete dabei trotzdem intensiv die Szenerie. Noch als etwas älterer Junge, bis zum 9. Lebensjahr, verfolgte ich das Geschehen aus dieser Position, die der eines Haushundes vergleichbar war, der es sich an einem warmen Plätzchen bequem gemacht hatte. Zwischenzeitlich waren die Männer im Glanz des frisch erstrahlten Baums zum verschärften Trinken übergegangen. Dabei erzählten sie sich Geschichten von den afrikanischen und europäischen Kriegsschauplätzen, an die sie das Schicksal verschlagen hatte. Ein jeder kannte die Begebenheiten bis ins Detail, allerdings wurden sie stets etwas verändert. Im Laufe der Jahre wurde auch ich gut mit ihnen vertraut und vermochte zu unterscheiden zwischen dem vermutlich wahren Kern und dem jeweils hinzuerdachten. Trotz mancher Ungereimtheiten, die sich durch das freie Fabulieren einstellten, sorgten sie immer wieder für ausgezeichnete Stimmung. Häufig drehten sich die Erzählungen um Frauen, die man in Brüssel, Tripolis, Rom oder Belgrad kennengelernt hatte und mit denen die Kriegskameraden kürzere oder längere Affären hatten oder vorgaben, sie gehabt zu haben. Allen Romanzen setzte der Kriegsverlauf ein häufig abruptes Ende, wenn man den Erzählungen glauben wollte. Mit Rücksicht auf meine Mutter schwärmte mein Vater nur in Andeutungen von den einstigen Geliebten und schilderte eher zurückhaltend deren weibliche Vorzüge. Aber ich hatte den Eindruck, dass meine Mutter ohnehin bestens informiert war und dass sie die Geschichten eher, wenn man ihrer Mimik trauen durfte, als Übertreibungen einstufte und die besonders heiklen, also erotischen Einzelheiten bewusst überhörte. Weniger zurückhaltend, stimmlich und in der jeweiligen Ausschmückung des Erlebten waren Alfred und Heinrich. Ich prägte mir die Ausdrücke aus der Welt der erotischen Freuden genau ein und konnte später damit in der Schulklasse glänzen. Neben den nostalgischen Rückblenden kamen aber auch immer tagespolitische Ereignisse zur Sprache. An Genaues kann ich mich, soweit es die frühen 50er betrifft, kaum noch erinnern. Vor allem, weil ich damals nicht verstanden hatte, was von den Kameraden zum Teil kontrovers, zum Teil übereinstimmend kommentiert und diskutiert wurde. Durch die Jahre hindurch gab es jedoch einen Lieblingsfeind, und der war Konrad Adenauer. Ihm wurde unterstellt, ein Erfüllungsgehilfe Amerikas zu sein. Originalton, jede Woche fliegt er nach Washington zum Befehlsempfang bei Eisenhower und Deutschland erneut aufrüsten wollte. Was mir nachträglich als besonders bemerkenswert erschien, weil es sich um die Sicht ehemaliger Soldaten handelte, die sich trotz des Kriegs, dem sie entronnen waren, keinesfalls als Pazifisten verstanden. Angeblich sollte Adenauer auch in geschäftliche Großprojekte verstrickt gewesen sein. Seine Familie sei unter anderem an einer Zigarettenfabrik beteiligt gewesen, welche die Overstolz produzierte. So war es selbstverständlich, dass die Flak-Veteranen zwar vielen Marken zusprachen, von Eckstein über Juno und Rothändle bis HB, es aber strengstens vermieden, Overstolz zu rauchen. Die fröhliche Stimmung hielt trotz der einen oder anderen politischen Meinungsverschiedenheiten an, bis sich der zweite und ebenfalls jährlich wiederholende Höhepunkt dieser Weihnachtsfeier ankündigte. Irgendeiner aus dem Kreis stellte die Gretchenfrage und löste damit die alljährliche Kontroverse aus. Sind die Guten aus dem Krieg zurückgekommen oder die Schlechten? Niemand konnte eine zufriedenstellende Antwort geben. Einerseits hielt sich jeder aus der Gruppe für gut. Andererseits kannte man andere Gute, die gefallen waren. Und man wusste zumindest vom Hörensagen von Schlechten, die aus dem Krieg unversehrt zurückgekommen waren und denen es jetzt sogar besonders gut ging. Ein positives, aber auch trauriges Beispiel für die Guten war Felix, ein Unteroffizier, der aus Wien stammte und sich wegen seiner Hilfsbereitschaft und Tapferkeit allseitiger Beliebtheit bei den Soldaten, Feldwebeln und Offizieren erfreut hatte. Nach dem unversehrt überstandenen Afrika-Einsatz war er jedoch in der Schlacht am Monte Cassino in Italien gefallen. Der Obergefreite Alois hingegen war, wenn man den Äußerungen über ihn trauen wollte, ein typischer Vertreter der Schlechten. Er stand für einen Menschen, den man weder in der Armee noch im Zivilleben mochte und dem man nach Möglichkeit aus dem Weg ging. Die Männerrunde bezeichnete ihn als stinkkatholisch und falsch. Anscheinend bedingte das eine das andere. Bei Feldgottesdiensten hätte er bezeichnenderweise als Messediener fungiert. Er galt als nicht vertrauenswürdig, weil er nie seine eigene Meinung geäußert und sich allen, die etwas zu befehlen hatten, angepasst hätte. Während der wenigen Monate in britischer Kriegsgefangenschaft hatte er Englisch gelernt, was von den Leuten der Flak als Zeichen der Unterwerfung bewertet wurde. Dem Ende der 40er bis weit in die 50er Jahre hinein war er Angestellter im britischen Arbeitsamt in Dortmund gewesen, das für deutsche Zivilangestellte der Rheinarmee zuständig war. Bewerbungen aus dem Kreis der ehemaligen Afrikakämpfer lehnte er nach Kenntnis der hier versammelten Veteranen konsequent ab. Obwohl ich mir als Kind über die Bedeutung des Soldatenseins noch keine der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung machen konnte, fiel mir doch ein Widerspruch auf. Alle in dieser Runde betonten mehrfach und jedes Jahr erneut, niemals einen Gegner getötet zu haben. Als ich 11 war, beim Treffen zu Weihnachten 1958, überlegte ich mir, nachdem ich die altgewohnten Beteuerungen wieder gehört hatte, wie denn ein Krieg funktionieren könnte, wenn niemand umgebracht würde. Damals bekam ich neben einem elektrisch steuerbaren Panzer, einer Armbanduhr und mehreren Abenteuerbüchern auch ein in Leder eingebundenes Notizbuch geschenkt, denn ich führte seit 1955 Tagebuch. Hier trug ich ein, was mir zum Thema Krieg einfiel. Noch bis zum Ende der 1960er Jahre habe ich meine diesbezüglichen Notizen von Zeit zu Zeit ergänzt. 7 Jahre später, im Sommer 1965, bewarb ich mich bei der Bundeswehr für die Offizierslaufbahn. Mein Vater hätte mich deswegen fast verprügelt und weigerte sich zunächst, den Antrag mit zu unterschreiben, denn damals wurde man erst mit 21 Jahren volljährig und alle Verträge bedurften der Zustimmung der Eltern. »Bist du total bescheuert, dich freiwillig zu melden? Beim Barras Er hing an dieser alten Bezeichnung. Ist man selten frei, aber man muss immer willig sein. Am Jahresende 1965, nach der gewissenhaften Lektüre diverser Bücher über das Militär, hatte ich es mir anders überlegt und meine Bewerbung trotz bestandener Eignungsprüfung zurückgezogen. Stattdessen stellte ich einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Doch auch da war zu Hause der Teufel los. »Wie stehe ich vor meinen Freunden und alten Kameraden da?« tobte er. »Vater eines Drückebergers, eines Pisspottschwenkers? Nein, nein, nein!« Die Zwiespältigkeit der mit nostalgischen Erinnerungen vollgestopften heiligen Abende offenbarte sich exemplarisch an der Person Hermann Görings. Einerseits galt der ehemalige Kampfflieger, preußische Innenminister und Reichsmarschall als Luftwaffenkamerad und genoss bei den alten Soldaten Respekt. Andererseits ließ sich seine Beteiligung an den NS-Verbrechen nach allem, was die Nürnberger Prozesse ans Licht brachten, nicht leugnen. Das mit den Juden hätten sie nicht machen dürfen, war von Jahr zu Jahr das Resultat dieser Rückblenden in eine unheilvolle Zeit. Der Krieg als solcher, die Eroberung fremder Länder, die den Besiegten auferlegte Zwangsarbeit, all das wurde von meinem Vater und seinen ehemaligen Kameraden unausgesprochen akzeptiert. Statt am Großen und Ganzen zu zweifeln, wurden vermeintliche Nebensachen und privates Fehlverhalten kritisch, doch zumeist selbstgerecht in Frage gestellt. Die Diskussion, man kann auch sagen, der Streit über Nebensächlichkeiten ging hoch her und mitunter fürchtete ich, dass er in Handgreiflichkeiten ausarten könnte. Mit der Intensität der Auseinandersetzung stieg der Alkoholkonsum. Auf und unter dem Esstisch reihten sich die leeren Bierflaschen aneinander, deren herabhängende Bügelverschlüsse muteten traurig an. Sie unterstrichen die sich zunehmend einstellende Ödnis auf symbolische Weise. Meine Mutter war längst schlafen gegangen und ich musste mich krampfhaft wachhalten. Als der Alkoholgenuss das Sprechen und das Erinnern immer schwerer machte, trennte man sich. Danach kehrte bei uns die Stille der heiligen Nacht ein. Weihnachten 1959 fand dieses Treffen zum letzten Mal statt. Denn Heinrich war im August 1960 48-jährig gestorben. Wir erfuhren davon erst nach Rückkehr aus den Sommerferien und wunderten uns, denn es hatte vorher keine Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung gegeben. Und Hans, der ewige Junggeselle, heiratete im Herbst desselben Jahres die Witwe eines anderen, mir nur oberflächlich bekannt gewesenen Kriegskameraden und bevorzugte es von da an, den heiligen Abend in trauter Zweisamkeit zu verbringen. Und damit endete Weihnachten als besonderes Ereignis im Jahreslauf der Familie. Offenbar gab es keine anderen Anlässe, am feierlichen und geselligen Beisammensein festzuhalten. Religiöse Bezüge hatte es für meine Eltern und mich ohnehin nie besessen. Folglich beschränkte sich die Anzahl der bewusst wahrgenommenen heiligen Abende in meinem Leben auf 8. Und sie waren allesamt Ereignisse der Kinder- und frühen Jugendzeit. Doch alljährlich im Dezember, wenn ich Menschen bei ihren Weihnachtseinkäufen und Festvorbereitungen beobachte, holt mich die Erinnerung an die heiligen Abende mit den ehemaligen Afrika-Kämpfern doch wieder ein. Wenn ich in den Schaufensterdekorationen der Warenhäuser einen geschmückten Tannenbaum sehe, warte ich unbewusst auf den Augenblick, in dem ein beherzter Mann die erste defekte elektrische Kerze auswechselt und die neue irgendeinem General widmet. Und wenn der Bundespräsident am Abend des ersten Feiertags im Fernsehen spricht, warte ich darauf, dass er den Zuhörern zumindest rhetorisch die Frage stellt, ob die Guten oder die Schlechten die Kriege überlebt haben. An Kriegen mit deutscher Beteiligung mangelt es über 70 Jahre nach dem Ende des Kriegs, den mein Vater und seine Kameraden erlebt und erlitten hatten, ja mittlerweile nicht mehr. Ich las einen Text des Gasttrommlers Klaus Philipp Mertens aus Frankfurt am Main. Es handelte sich um ein Kapitel aus seiner autobiografischen Erzählung »Das Leben an der Straße zum Friedhof«.